Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kubk, mit einem CK natürlich.
Mit einem CK. Wir sprechen über die Folge Nacht, die erste Folge der fünften Staffel.
Zu Englisch, Nighty Night.
Nighty Night. Hätte ich spontan einen englischen Titel erfinden müssen, das wäre gewesen.
Ja, nein, natürlich heißt sie Night. Ja, ziemlich passender Titel diesmal. Guter Einwort-Titel, griffig. Ich möchte mich aber übrigens noch entschuldigen dafür, dass ich letzte Woche den Podcast habe eigenhändig ausfallen lassen.
Entschuldigung angenommen.
Danke. On behalf of the audience. Aber die Kunst geht natürlich, nicht, dass das hier nicht Kunst wäre.
Weil Kunst, ich meine, was vor Quatsch.
Was sollte es sonst sein, wenn nicht Kunst? Okay, auf zur Nacht. Es geht los.
Auf zum Proton, könnte man auf sagen.
auf zum Atem. Ja. Auf zum Atem.
Es geht nämlich los mit einer Figur, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Es ist eine Figur, die Tom erfunden oder ausgegraben hat aus dem Archiv des 20. Jahrhunderts.
Ausgegraben trifft es wahrscheinlich ziemlich gut, ja.
Ja, es ist nämlich ein Holospiel, das er mit Harry durchführt. Und es heißt Captain Proton und ist so eine Art, ja, Parodie, muss man wohl sagen, auf alte Science-Fiction-Filme beziehungsweise so klassische Bösewicht- und Heldenfilme.
Ja, er ist so eine Art Dracula, wahrscheinlich ein Space Dracula, und er hat einen bösen Roboter, der aussieht wie aus einem Beastie Boys Video vielleicht, also ein paar Pappkartons einfach zusammengebunden, und die Story ist, sagen wir mal, relativ normal, so Damsel in Distress. Er hat eine wahrscheinlich Assistentin, die nur kreischen darf, also da wird so Scream Queens und sowas zitiert, und natürlich erinnert das Ganze auch an Forbidden Planet vielleicht, ne, wo Robbie the Robot auch herkommt.
Forbidden Planet. Ist das
mit Leslie Nielsen,
mit
genau,
Leslie
in
Nielsen,
seiner
ja.
ersten
Paraderolle.
Oder, nein, nicht in der Paraderolle, genau, dafür ist er bekannt. Und der visuelle Clou daran ist, dass das Ganze schwarz-weiß ist. Wow, wow, wow. Und die Folge ging auch schon ganz cold geöffnet, sozusagen schwarz-weiß los. Und ich dachte erst, wir sehen die Erde, wie die gerade von den Borg assimiliert wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, in First Contact, Star Trek 8, da gab es doch diese alternative Zeitlinie, ne, wo die Borg die Erde assimiliert haben und die war voller Methan und Grauheit.
Ah, deswegen dachtest du, das ist der Grund für die Schwarz-Weißheit.
Ja. Naja, das war mehr so ein Gag als ein echter Gedanke.
Wir, genau, und wir kriegen dann so einen schönen Moment, nenne ich das jetzt mal, als der Doktor in die Krankenstation reinplatzt und natürlich voll in Farbe ist und dann erstmal wird sein Farbwert runtergeschraubt, auch auf schwarz-weiß, und wir verstehen, aha, Das ist nicht nur für uns schwarz-weiß, sondern Tom und Harry sehen sich selbst und dieses Programm sozusagen auch in schwarz-weiß.
Ich
Kannst
wünsche,
du mir erklären, wie das funktioniert?
Nein. Ich wünschte, sie hätten sich einfach schwarz-weißes Make-up aufgesetzt.
Stimmt. Ja.
Ja, sie sagen irgendwie so, Computer passt die Matrix des Doktors an. Ich meine, das Holodeck ist sowieso nicht möglich, also
okay,
müssen wir das alles ganz stark weghandwaven, ganz genau. Und ich fand es interessant, dass dieser Effekt, also dass der Doktor da bunt auftaucht, ne, funktioniert irgendwie, aber er hat so ein bisschen ganz schwammige Ränder, als ob jemand vielleicht Probleme mit dem Ausschneiden gehabt hätte und mit dem Maskenbauen. Und natürlich erinnert das Ganze an den Film
Pleasantville.
Richtig. Und ich habe nachgeschaut, aber Pleasantville war sogar ein Jahr früher als diese Folge. Aber wahrscheinlich liegt das hier so ein bisschen am Budget. Und man sieht auch so dann gerne, wenn Sachen übereinander gelegt werden müssen, dass die Beine abgeschnitten sind, damit man sich den Schatten sparen konnte, den man da hätte reinretuschieren müssen.
Verstehe.
Ja, ja, ja.
Na gut, wir erfahren jetzt, was die Hintergrundgeschichte der heutigen Folge ist. Also warum amüsieren sich Tom und Harry? Warum haben sie sich ein neues Programm suchen müssen? Es ist, weil allen ganz, ganz schrecklich langweilig ist. Denn die Voyager befindet sich in einer Expanse, mal wieder in einer Ausdehnung des Raums, in der diesmal überhaupt gar nichts drin ist. Und sie ist auch noch, es ist irgend so ein Phänomen, dass man auch nicht aus dieser Ausdehnung herausgucken kann, sodass man nicht mal die Sterne sehen kann, die dahinter liegen, sodass die Voyager durch schwärzesten, dunklen Raum, wie durch die Nacht sozusagen, schon seit 2 Monaten fliegt, und wir erfahren, es stehen ihr noch 2 weitere ganze Jahre bevor, bis sie da wieder am anderen Ende rauskommen. Und deswegen ist die ganze Crew unheimlich gelangweilt und gereizt. Und alle kämpfen natürlich um die Holodeck-Rechte, um sich wenigstens ein bisschen ablenken zu können. Denn sonst gibt es nichts zu tun.
Ja, es gibt dann noch einen schönen Moment, wo Tuvok aus dem Fenster schaut und dann sagt, hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir.
Und ja, sie blenden sich halt auch nichts ein, ne? Also irgendwie der Schirm, den sie auf der Brücke haben, das ist ja nun auch kein Fenster, zumindest nicht in dieser Serie, richtig? Das ist ein Bildschirm. Vielleicht würde ich mir da so einen Bildschirmschoner anstellen oder einen Fernseher.
Fliegende Toaster.
Sowas.
Stimmt, das ist halt wie... Wir haben einen Beamer und da könnte man doch sie könnten Tom und Harry heimlich beobachten, wie die da Blödsinn im Holodeck machen.
Ja, also interessanterweise, es gibt ein Meeting, bei dem dann alle so einen Gag machen, von wegen ist es nichts los, und Harry hat dann einen verrückten Vorschlag, der sofort niedergeschmettert wird. Er sagt, ja, wir könnten das Ganze ja auch so angehen, als wäre es ein 2-jähriger Urlaub. Und alle so, oh, Harry. Oh. Wobei ich sagen muss, da ist schon ein bisschen was dran. Also zunächst wird noch nicht ganz klar, warum das sie jetzt so stark belastet, dass sie keine gefährlichen Situationen und schrecklichen Dinge haben, die ihnen sonst die ganze Zeit zustoßen, aber es kristallisiert sich dann ein bisschen heraus, worum es geht, denn irgendwie schlägt da halt auch so eine Hoffnungslosigkeit auf einmal durch, und dadurch, dass alle jetzt erstmals so viel Zeit haben, um mal nachzudenken, was bisher noch nicht möglich war in den bisherigen Jahren auf der Voyager, und jetzt wird ihnen vielleicht zum ersten Mal bewusst, wie ihre Lage eigentlich so ist, da ganz allein im Delta-Quadranten, und ganz besonders ist eine Person davon betroffen.
Harry, der hat nämlich die letzten 5 Jahre schon gedacht, das ist Urlaub.
Und noch eine Person, nämlich Captain Janeway, verlässt nicht mehr ihr Quartier, wie wir erfahren. Mhm.
Also wir haben noch so ein paar Beispiele. Neelix hat zum Beispiel schlimme Albträume und er muss dann Tee trinken. Extrem neongrünen Bergamottentee. Mhm. Tom und Belana spielen so eine Art Schach. Und es ist, als ob das, also wenn man die Regeln nicht kennt, könnte man meinen, es ist Hassschach. weil sie die ganze Zeit verbringen sich eigentlich nur damit, blöd anzumachen. Beziehungsweise eigentlich einseitig. Es ist wieder der böse Tom ist wieder da, was mich extrem nervt. Der ist wieder gemein zu Belana.
Vielleicht kommt das immer raus, wenn ihm langweilig ist.
Stimmt. I was bored, ne?
Genau, und letztes Mal war das ja auch, als er 800 Stunden beim Auto reparieren verbracht hat, dann kam das auch zum Vorschein.
Ja. Es gibt aber einen schönen Moment, wo dann Neelix sie beide ausschimpft, ne, dass sie sich zusammenreißen sollen, weil das allen auf den Sack geht.
Neelix kriegt geradezu einen Herzanfall von dem Streit.
Richtig, eine echte Panikattacke. Und er muss dann sogar zum Arzt. Und also ich fand das so bezeichnend, dass er nach dem Zusammenschimpfen diese Panikattacke bekommt. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich schimpfe auch super ungern mit Leuten und dann ist das schon so manchmal, oh, mein Kreislauf. Oh, 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 oh. Der Doktor sagt ihm eigentlich nur, ja, gewöhnst dich schon dran. Mhm. Das ist halt wie ein bisschen wie in einem U-Boot, ne?
Ja, genau. Jetzt kommt Fenster so dieses bedrückende Eingesperrtsein. Ja, genau, wie in einem U-Boot in der Tiefsee, wo man auch nichts sehen kann, außer hin und wieder so einen verrückten Fisch.
Ja, wir sehen... verrückten Fisch. Tuvok meditiert im
Was hat dich mein Fisch so zum Lachen gebracht?
Nein, ich stelle mir gerade den verrücktesten Fisch vor. Also durchs Bullauge reinguckt.
So ist das ja im U-Boot.
Ja, das macht das U-Boot-Leben. Also ich erinnere mich an den Film Das Boot zurück. Ja,
das, in jeder Szene war da so ein anderer verrückter Fisch am Bullauge. Blub, blub. Hier leider keine Fische.
Tuvok meditiert im... warte, gleich gibt's sowas Fischartiges. Mhm. Tuvok meditiert im astrometrischen Labor. Seven unterbricht ihn dann irgendwie nicht und selbst Tuvok ist super angespannt, ne? Schöne Szene hier, Seven schlägt ihm mal vor, er könnte ja mal die Borg-Regenerationstechnik ausprobieren, ne? Und man sagt dann einfach nur, ja, vielleicht ein anderes Mal. Ja, und es klang so, als ob er das ernst meint.
Ja, oder? Ich glaube auch, dass das kein Witz war.
Ich glaube, er wäre der Erste, der sowas ausprobiert. Ein kleines Kortikalimplantat.
Stimmt.
Und dann muss er dann nicht mehr eine Stunde am Tag schlafen, sondern nur eine halbe Stunde.
Eine andere schöne Szene dann auch noch mit Tuvok und Harry. Harry hat nämlich aus Langeweile ein Konzerto geschrieben für die Klarinette und hat niemanden, dem er das vorspielen kann und fragt dann Tuvok, ob er mal eine Minute Zeit hätte und spielt ihm dann das komplette Ding vor.
Und Tuvok kann dann einfach nicht lügen. Ist klar, dass er eine Minute Zeit hat.
Er sagt sogar ja nicht nur eine, sondern so viele Millionen oder was weiß ich.
Ich fand die Szene sehr, sehr schön, weil wir statt einem Soundtrack, also einem orchestralen Soundtrack, kriegen wir halt so Ausschnitte aus Harrys Concerto. Und es ist auch eine ziemlich lange Szene, ne? Es ist so ein wirklich langsamer Schwenk von diesem schwarzen Bildschirm. Ja, und Harry lümmelt sich da im Stuhl des Captains tatsächlich rum und spielt auf seiner Klarinette. Ja. Und es ist ungewöhnlich, dass halt so eine entspannte Sache kommt und dann kommt so ein komischer Schnitt und dann passiert erstmal was anderes und dann kommt das wieder mal. Also es ist ziemlich gut dargestellt, wie die halt wirklich da rumlümmeln die ganze Zeit.
Ja, und natürlich habe ich mir gewünscht, dass die ganze Folge so weitergeht mit voller solcher Szenen. Aber leider nein.
Die ganze Staffel natürlich am besten. So.
Bis zum Ende der Serie nur noch Concertos. Aber nein, es gibt doch eine Anomalie. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Dazu vielleicht später mehr.
Okay, ich bin gespannt. Ja, wir haben plötzlich einen Stromausfall und damit wird die Dunkelheit noch dunkler. Sogar der Deflektor der Voyager fällt aus. Also irgendwas ist, die Kacke ist am Dampfen, die es vorher nicht da gab. Ich glaube, ich konnte mich auch hier sehr gut reinversetzen, weil ich habe die letzte Woche auch viele Tage ohne Strom verbracht in dieser Wohnung auf dem Land und auch ohne Spiegel. Und das ist man denkt eigentlich, es ist irgendwie blöd, aber es war sehr entspannt. Und dann hat man eine Taschenlampe und das ist alles romantisch und mit Smartphones ist das eh alles egal. Aber tatsächlich auch ohne Vorhänge, du wachst einfach auf, wenn die Sonne reinballert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das jetzt die ganze Staffel so weitergeht und ich einfach nur mit einer Matratze da wohnen bleibe.
Ja, genau, also die Lichter gehen aus, es gibt auch so Erschütterungen, also okay, dann gibt es auf einmal doch was zu tun. Zuvor kriegen wir noch einen kleinen Einblick, was eigentlich mit Captain Janeway los ist. Schön natürlich, was mir sofort zu Herzen geht, ist, dass Chakotay als einziger sozusagen zu ihr rein darf. und mit dir sprechen kann. Und sie sitzt da wirklich in so einem, noch bevor der Stromausfall war, schon in so einem komplett dunklen Quartier, dass man nur so gerade so ihre Umrisse erkennen kann. Chakoti lädt sie zu einem Holodeck-Event. Ich nenne es mal Rendezvous. Ein, was sie leider ablehnt, und wir erfahren, was das Problem ist, denn von allen Crewmitgliedern, die jetzt natürlich alle so in ihren Gedanken festhängen, geht es Captain Janeway am schlimmsten, weil sie jetzt über die Entscheidung nachdenken muss, die sie alle in diese Situation gebracht hat, nämlich die Entscheidung damals, die Ocampa zu retten in Folge 1 und 2, anstatt die Voyager halt wieder nach Hause zu bringen. Und sie macht sich unglaubliche Selbstvorwürfe.
Und ich glaube, sie macht sich auch Vorwürfe nicht nur wegen dieser einen Sache, sondern im Prinzip wegen der letzten 5 Jahre.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich so ums Prinzip geht, so ja, wie viele Umwege machen wir denn oder düsen wir möglichst schnell nach Hause? Und ich fand das sehr gut, wie, also erstens ist das so wie Orson Welles in na, dem berühmtesten Citizen Kane. Na, also sie sitzt da wie ein Eremit irgendwie im Dunkeln. Aber sie hat ein Pyjama an und sie wirkt fast wie betrunken. In dem Moment nimmst du einen Schluck Bier. Sehr passend. Und ich glaube, das ist einfach so eine Depression halt. Ne? Sie ist auch im Pyjama nur noch, im Sternflotten-Pyjama. Ich fand das sehr überzeugend dargestellt.
Ja. Und auch davon... Ich dachte, ja, in dem Moment dachte ich halt noch, okay, das wird jetzt erforscht, irgendwie, wie geht man damit um, die ganze Folge lang? Nein, denn jetzt gibt's halt doch wieder was zu tun. Und Captain Janeway lebt auch sofort total auf, schnappt sich ein Gewehr, patrouilliert durch die Gänge und sucht nach diesen Eindringlingen, wir haben inzwischen festgestellt. Eindringlingsalarm, der Stromausfall wurde von irgendwelchen Wesen, die in dieser Dunkelheit leben, ausgelöst. Und auch im Holodeck im Captain Proton Programm, an dem übrigens inzwischen Seven auch teilnimmt, wurde reingezerrt.
Widerwillig natürlich. Und ja, auch interessanterweise auch sofort den Sexismus erkennt, der da vorherrscht, weil sie will nicht die Sekretärin von Tom sein.
Ja.
Und Tom dafür ist mal wieder, also meine Güte, Tom.
Ja, der
streng dich ein bisschen an.
Keine gute Folge für Tom. Oder von Tom, besser gesagt. Harry und Tuvok arbeiten an einer technischen Lösung für diese Ausfälle. Und alle treffen dann in diesem Gang aufeinander und finden tatsächlich eins von diesen Wesen. Und Captain Janeway, die aufgelebte Captain Janeway, ballert los.
Ja, sie ist eigentlich wie Ripley, kommt sie um die Ecke mit einem Gewehr in der Hand und wieder die Haare weniger fettig.
Erinnert an die Jagd auf die Makroviren vielleicht.
Stimmt, guter Vergleich, ja. Ja, übrigens, die Aliens auch ganz schön eklig. Also ich habe sie immer die adrigen Aliens genannt, weil sie sind überzogen mit so... Scheiß, ne? Also, da war ein blöder Gag.
Komische Haut oder keine Haut, sondern ja, als wäre so ein Modell, ne, von den Innereien ohne Haut oder so.
Ja.
Ja,
bei
Memory
Alpha gab es einen blöden Joke, dass die der Captain's Log hießen, weil die wie ein Stück Scheiße aussehen.
Echt? Ich weiß ja nicht, ob ich das so...
Das würde ich auch so nicht unterschreiben. Nee. Ich fand sie ziemlich cool. Also ungewöhnlich, vor allem, dass die auch mal keine Kleidung anhatten.
Ja.
Trotzdem ist es ein Air, dieses Alien. Und das nächste Alien, das wir demnächst treffen, ist auch ein Air. Ach ja, man könnte meinen, das ist Toms Programm ist im Universum ausgebrochen.
Ja, ich weiß nicht, an welcher Stelle ich das unterbringen soll, deswegen sage ich das jetzt mal, jetzt wo ich manchmal die Folgen auf Memory Alpha nachlese oder mich da informiere. Also wirklich das Allerdümmste an Memory Alpha ist, dass bei jedem Charakter, und da sind wirklich Tausende drin, ne? Jede wickrige Figur, die irgendwo aufgetaucht ist, hat da einen Eintrag und auch jedes Straßenschild und alles, was man zum Gesicht bekommt. Das ist ja okay. Aber bei jeder Person steht immer dabei, a male so und so oder a female so und so. Auch wenn die in einer Sekunde aufgetaucht sind in der Folge und man sieht nichts außer halt ihrem Gesicht und vielleicht der Stimme, die sie haben. Was ist das denn für warum? Das macht doch nur Mühe und ist so bescheuert. Ich hoffe, jemand macht sich bald die Mühe, das alles da mal aufzuräumen. Und ganz schlimm, besonders bei Charakteren wie Odo oder so. Also was da für ein in dieser Spalte steht.
Wir sollten die einfach mal alle auf einmal löschen.
Ja, ich sollte mich da ans Überarbeiten
kollaborativ. Ist das bei jedem Straßenschild dann auch? Oder was ist, steht bei jedem Straßenschild?
Da steht nur so ein Einbahnschild in den Straßen von San Francisco im Jahre 2000.
Ich habe das Gefühl, also ich denke mal, das ist einfach abgeleitet von der Schauspielerin, dem Schauspieler, den die gespielt haben. Trotzdem macht es das nicht besser. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur an der Stimme abgeleitet, sondern... Ja, warum? Richtig. Was bringt uns das? Diese komischen Aliens, erstmal denken wir, die sind böse. Tuvok sagt dann auch so, oh, wir sind wahrscheinlich von ihnen umzingelt. Baller einfach mal ein paar Torpedos rein und dann die Torpedos sind umgebaut, dass die wie Fackeln wirken und die erleuchten tatsächlich die Schiffe dieser adrigen Aliens. Diese Schiffe sehen aus wie Fische. Die sind so verrückte vertikal Fische. Und ein bisschen wie Homeworld, falls das jemand mal gespielt hat. Aber bevor die angreifen können oder die greifen an und bevor es schlimm wird, weil die sind scheinen doch relativ mächtig zu sein, kommt ein anderes großes Riesenschiff, das die verscheucht. Und damit haben wir den anderen Dude-Alien und zwar, der hat einen Titel, der mir gerade nicht einfällt.
Controller.
Verwalter oder Controller. Emk. Er ist ein Malion. Ein Malion.
Ein Male Controller.
Eine männliche Spezies. Und er hat so. Er ist so ein typisch alter Sack-Alien. Er hat so einen Haarkranz, eine Glatze, ist ein bisschen dicker, eine alte Rollkragenpullover, wo halt so ein Helm aufgeschraubt wird. Ne? Und er verhält sich halt auch wie so. Tja, ich will jetzt nicht stereotypisieren, aber erinnert mich an Arbeiter auf dem Wertstoffhof, die mich mal blöd angekackt haben, weil ich einen Kühlschrank abgeben wollte und nicht wusste, wo.
Zurecht.
Frech, genau. Und er ist auch frech, weil er sagt so, ah ja, ich habe die verscheucht, aber bitte bezahlt mich. Ding, 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 ding. Und was noch interessant an ihm ist, apropos Sprache und sowas, ne, er hat einen ziemlich harten texanischen Akzent. Und er nennt zum Beispiel diesen Vortex, der da ist, ein Vortex. aber natürlich könnte das einfach sein Malon-Dialekt sein, ne? Wer weiß das schon.
Ja, und das Ding ist, er kennt da auch so eine Abkürzung, nämlich diesen Vortex, der führt aus dieser Ausdehnung heraus, ohne dass man sie ganz zu Fuß durchqueren muss. Und er hat aber eine Bedingung, bevor er denen das verraten will. Und zwar möchte er, dass ihm das verletzte Wesen mit der komischen Haut ausgeliefert wird. Und zum Glück machen die das nicht einfach so. Es erinnert ein bisschen an diese Situation, die wir in Hunters oder Prey, einer von den heroischen Folgen hatten, wo der Jäger das Alien haben wollte und sie es auch nicht ausgeliefert haben. Oder dann, ja, doch.
Aber. Genau, 8472, ja, richtig.
Ja, und zuerst wollen die mal mit dem Wesen reden. Ja, eine gute Idee.
Sehr gute Idee. Und dieses Alien, wir lernen ein bisschen mehr darüber. Das ist eine extrem lichtempfindliche Spezies. Trotzdem haben die Lampen an ihren Raumschiffen, aber ich glaube, die Folge wollte einfach nicht komplett schwarz sein.
Die haben die nur, weißt du, wie die verrückten Fische so als
die verrückten Fische.
Ausflug.
Zum Anlocken von kleinen Fischen. Kleineren, die dann gegessen werden. Und diese Aliens leiden an Strahlung, die sich da ausbreitet. Und wir erfahren relativ schnell dann, dass diese Strahlung da nicht natürlich vorkommt in dieser Ausdehnung, was man vielleicht annehmen könnte, sondern natürlich von diesen Wertstoffhof-Aliens kommt, die da ihren Müll abladen in den Vortex.
Genau, sie kommen da immer durch dieses, ja, ist das eine Art Wurmloch schon, oder sowas?
Ich glaube schon, ja, es ist ein Teil, den ich nicht so gut mitbekommen habe und dann am Ende auch ein bisschen rätseln musste.
Was, aber es funktioniert wie ein Wurmloch, kam mir vor. Also man fliegt da rein, kommt dann plötzlich da raus und es ist natürlich sehr bequem, da seinen Müll abzuladen. Es ist, man muss nicht weit fliegen, aber es ist dann sehr weit weg von einem. Und es strahlt einem nicht alles zu Hause voll. Natürlich ändert das...
Dann ist ja so eine Art Castor-Transport, dieser Typ, was?
Ah, ja,
der
ja,
lädt
genau,
dann einfach den Atommüll ab.
Er lädt den Atommüll da ab, ja, genau.
Alleine, wenn es sein muss.
Nee, da sind eigentlich ziemlich viele. So eine ganze Industrie ist das, so eine
Müllablade-Industrie,
soweit ich verstanden habe. Naja, es ändert jedenfalls alles und natürlich möchte Janeway nun nicht das Wesen ausliefern, sondern im Gegenteil denen helfen. Und jetzt kommt so ein Moment. Wir haben vorher ein bisschen was an Hintergrundinfos bekommen, als Tuvok sich mit Chakotay über Captain Janeway unterhalten hat, als es ihr noch schlecht ging und sie deprimiert war. Und wir haben erfahren, dass sie eine bestimmte Art hat, wie sie in der Vergangenheit manchmal mit solchen Selbstvorwürfen umgegangen ist, nämlich indem sie dann sozusagen das wieder gut machen will, indem sie sich selbst opfert. Und das hat Tuvok erzählt, dass das schon mal so war. Und jetzt passiert sowas Ähnliches wieder, denn sie möchte, dass die, natürlich will sie auch wieder gut machen, dass die Voyager so feststeckt und möchte sie durch diesen Vortex schicken, damit sie schnell vorankommen. Aber sie möchte selbst alleine zurückbleiben in einem Shuttle, nehme ich mal an, und den danach schließen, damit diese Wertstoffhof-Mitarbeiter nicht mehr da durchkommen können. Und selber würde sie dann da festchecken und sagt, oh, kein Problem, ich komme jetzt schon zurecht. Ihr könnt ruhig weiterfliegen.
Ja, das, und zuvor haben wir noch so ein typisches auf Star Trek Dilemma gehabt. Nee, nicht, aber ja. Okay, der Reihe nach. Sie bietet diesen Wertstoffhof Aliens auch an, die sozusagen Müllaufbereitungstechnologie. Ne?
Ah, ja, ja.
Wir können die entstrahlen, aber dann sagt der Herr Emke sagt dann so, nee, dann werde ich ja arbeitslos, so ein Quatsch. Das meinte ich mit, dass er das alleine macht irgendwie, ne? Weil er ist irgendwie ein freiberuflicher Castor-Transporter.
Ah, weißt du, ich habe das eher so verstanden, als wäre er wie so ein Arbeiter in der Kohleindustrie oder so, der dann
oder
sagt,
so,
ach, dann entfällt mein ganzer Industriezweig, wenn wir jetzt saubere Energie machen.
Ja, richtig. Gut.
Aber also ich glaube, Quatsch ist das nicht, ne? Also stimmt wahrscheinlich.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe übrigens letztens so ein Schaubild gesehen, wo verglichen wird, wie viele Arbeitsplätze zum Beispiel in der Kohle gerade noch stecken und wie viele in erneuerbaren Energien. Und das war schon ganz schön haarsträubend, also für erneuerbare Energien.
Mhm.
Womit die Folge natürlich jetzt auch wegen Klimastreik sehr aktuell wird. Mhm.
Korrekt.
Korrekt.
Fantastische Wissenschaftlichkeit for Future.
FWFF. Stimmt, wir haben letzten Freitag auch nichts gepostet.
Deswegen,
genau. Okay, also Janeway bietet sich quasi an zu opfern, also mit einem Shuttle zurückzubleiben und diesen Vortex zu verschließen. Die Crew meutert dann sozusagen. Also die weigern sich, Captain Janeway aufzugeben. Ich glaube, eine Situation, die uns jetzt nicht zum ersten Mal begegnet. Ne? Also es gab schon mehrere Sachen, wo Captain Janeway sich opfern. Das hat mich das ein bisschen überrascht, weil das hatte ich nicht mitbekommen, dass das so ein Charakterzug von ihr ist. Und in dem Fall finde ich das umso schöner, dass das hier tatsächlich kommentiert wird.
Also ich glaube, es ist ein Charakterzug, der jetzt in dieser Folge ihr hinzugefügt wurde.
Ah ja.
Also in der Folge haben die erwähnt, dass es da schon mal so eine ähnliche Situation gegeben habe an der Sternflottenakademie oder weiß ich nicht. Also wirklich in der Vergangenheit, in der Tuvok und Janeway sich schon kannten.
Mm. Ja.
Ja. Und alle kriegen noch so eine Nahaufnahme, in der sie sich persönlich nochmal weigern können. Seven sagt, I will not comply und so. Das ist schön, schön gemacht.
Alles Borg-gethemed bei Seven. und dann geht es eigentlich relativ normal zu Ende, ne? Also die Wertstoffhof-Aliens stellen sich in den Weg und Chakotay hat eine tolle Lösung, einfach nur ballern und ganz schnell abhauen.
Das klappt natürlich, ja.
Die Ada-Aliens helfen dann ein bisschen, alle mögen sich und Janeway kriegt sogar noch so einen finalen, coolen Actionspruch zum Ende. Ne?
Time to take out the garbage.
Das war wirklich nicht mal wie Ripley, sondern eher sowas wie John McClane oder so. Wir haben gestern auch Blade nochmal geschaut im Fernsehen. Mhm. Und Blade ist, meine Güte, ist das voller dämlicher Sprüche und Zeitraffern und sowas. Eigentlich ein Film aus den 80ern.
Und dann am Ende sehen wir natürlich noch, die Sterne tauchen wieder auf.
Stückchen für Stückchen, es funkelt und allen geht es gut.
Hat es dich auch erinnert an, wenn man auf den ersten Stern wartet an Weihnachten, wenn man die Geschenke bekommt?
Jetzt, ich dachte mir, an irgendwas erinnert mich das. ich fand es interessant, dass die Beleuchtung war in dieser Szene besonders. Mhm. Und zwar, es wirkte so wie Sonnenuntergang, was natürlich auch irgendwie im Weltall vorkommt, aber die hatten so goldenes Licht von vorne. Mhm. Und die Voyager fliegt dann natürlich durch einen besonders schönen Teil des Universums mit so fluffigen Nebeln und so weiter. Fand ich ganz gut. Mhm. Und Janeway hat, glaube ich, sogar eine Träne in den Augen, wenn ich mich nicht getäuscht habe.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Und Harry sagt, I see a densely packed region in front of us.
Ja, Harry, der Romantiker, Poet. ist das jetzt die finale Akzeptanz von, wir können nicht einfach nach Hause so schnell wie möglich, sondern wir drehen sonst durch und wir müssen uns sozusagen von Anomalie zu Anomalie durchhangeln, um was zu erleben in diesen 70 Jahren? Wie ist das jetzt?
Ja, gute Frage. Also es war natürlich auch eine Sondersituation, weil da halt wirklich gar nichts war. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es auch wie so ein psychologischer Effekt oder so, den man vielleicht wirklich nur im Weltall, also den wir vielleicht bekämen, wenn wir jetzt im Weltall, im normalen Weltall wären. Ne? Daran sind die gewöhnt. Aber ich glaube, es war schon nochmal eine andere als Extremsituation gedacht. Also was für eine Auswirkung hat das, wenn man wirklich irgendwo ist, wo es gar nichts gibt? Also nicht nur, dass man nicht anhält, um sich alles genau anzuschauen, sondern man sieht einfach auch gar nichts und man muss sich nur mit sich selbst alleine beschäftigen und hat keinerlei Reize, die von außen kommen oder so. Man könnte sich ja auch vorstellen, die fliegen so schnell wie möglich nach Hause, aber trotzdem könnten sie ja...
Da ist natürlich ein Spalt hier reingeschaut. Natürlich gefährlich, wenn man einen Kopfhörer auf hat und dann jemand zur Haustür reinkommt und von hinten sich anschleicht. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also trotzdem, selbst wenn man so schnell wie möglich nach Hause fliegen würde, könnte man ja alles Mögliche sehen und scannen und man hätte irgendwie irgendwelche Außenreize. Ich glaube, darum ging es hier meinem Verständnis nach.
Also wäre es das mit einem Bildschirmschoner vielleicht getan gewesen? Es ist schon psychologisch. Es ist psychologisch.
Aber ich glaube, das Thema ist halt schon, sich so mit dem Inneren beschäftigen und überhaupt nichts mit Dingen von außen. Und
stimmt,
das wäre ja auch
selbst,
nicht gelöst mit meinem Vorschlag.
Dadurch ja auch irgendwie ein gutes Thema für eine erste Folge der Staffel.
Mhm.
Wäre auch ein gutes Thema für eine letzte Folge vielleicht sogar. Mm. Naja.
Eine mittlere Folge.
Auch gut, ja. Also im ersten Drittel. Ja, apropos also Schwarzheit, ja. Entschuldigung.
Apropos
wie fandest
was?
Du denn, apropos die Schwarzheit,
ja.
Wie fandest du denn, wie das aussah? Weil das ist ja eigentlich, billiger geht's ja gar nicht. Jetzt muss man einfach nur schwarzen Molton vor die Kulissen hängen.
Ja, also es ist was, woran ich mich sehr, sehr gut erinnern konnte, was mich, glaube ich, unheimlich beeindruckt hat, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe. Also es ist, glaube ich, vielleicht die, ja, weiß ich nicht, vielleicht zusammen mit Year of Hell oder so. Ich glaube, die sind in meinem Kopf auch ein bisschen vermischt gewesen. Eine von den einprägsamsten überhaupt für mich gewesen bei Voyager. Und dementsprechend war ich dann auch überrascht, / enttäuscht, wie die Folge irgendwie verlaufen ist. Weil in meiner Erinnerung war das eine von diesen Folgen, weißt du, die so ganz was anderes machen und völlig das normale Format von einer Serienfolge, wie sie normalerweise ist, sprengen. Ungefähr auf einem Niveau mit sowas wie die Folge, in der Scratchy Itchy fängt oder sowas. Ne? So eine Erinnerung habe ich auch aus meiner Kindheit. Ich bilde mir ein, mal eine Folge gesehen zu haben, wo Tom Jerry gefangen hat. Und ich habe dann immer, wenn ich das geguckt habe, darauf gewartet, das nochmal zu sehen. Aber ich glaube, das war vielleicht einfach nur eingebildet.
Ja, das ist hier natürlich die Folge die Pucci besser. Und aber Pucci nicht auf dem Bildschirm ist, fragen alle, wo ist Janeway? Wo ist Janeway?
Ja, genau. Und von so einem Maßstab, also von so einer Bedeutung war irgendwie diese Folge für mich, weil ich dachte, oh mein Gott, das hat es noch nicht gegeben. Mehrere Jahre lang fliegen die, ohne dass es halt, dass das passiert, was normalerweise passiert. Dass man immer jede Woche ein Abenteuer hat und so ist völlig Neues. Die müssen sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, über sich nachdenken.
Karten spielen.
Unfassbar, vor dem Fenster sieht man nichts. Also das war mir total in Erinnerung geblieben. Und ich war schon sehr verwundert, dass dann der Großteil der Folge, das sind ja wirklich nur 10 Minuten am Anfang oder so, wo man diese besonderen Momente hat und danach hat man sehr normale Folge mit zwei verschiedenen Arten von Aliens, Konflikt, bla bla bla.
Kleinen moralischen Umweltdingsbums, was man auch eigentlich zuhauf hat. Ja,
was
ja,
auch
ja,
in Ordnung ist, aber was mich hier irgendwie, ich hätte was komplett anderes erwartet.
Ich war auch enttäuscht, wie schnell abgefrühstückt war, dass Janeway Schuldgefühle hat. Weil es ist völlig nachvollziehbar und auch interessant.
Ja.
Und ich glaube, wenn das halt eine moderne Serie wäre, dann wäre das auch der Season Arc gewesen.
Ja.
Also nicht nur, vielleicht sogar diese Expanse, aber mindestens eben, dass diese Schuldgefühle Captain Janeway die ganze Staffel lang verfolgen und dass das halt ein Abbauen ist. Ne? Und es ist nicht einfach nur, okay, ich muss jetzt mir das Gewehr schnappen, okay, Depression ist weg. Ne? Ich meine, sowas ist nicht so schnell weg.
Ja.
Und auch so die, also selbst die cooleren von den beiden Aliens, die wir ja sehen, das mit der Fotosensibilität hatten wir ja schon irgendwie mal bei Geordi, hatte mit so Wesen zu tun, ne? Und da könnte man, glaube ich, noch mehr rausholen. Mhm. Also so wie die Schwarzheit irgendwie ein interessantes Konzept ist, visuell, so wie wir auch schon mal festgestellt haben, dass der violette Himmel irgendwie cool ist und selbst blauer Himmel hinter den Fenstern ist irgendwie total bizarr, hätte man da mehr raus machen können. Ne? Oder dass die tatsächlich, also stell dir mal vor, die werden mit diesem Vanta Black oder sowas eingeschmiert und die werden einfach nur schwarze Löcher, die sich da durch die Gänge bewegen. Also irgendwas halt, weil es gab schon Ansätze, man sieht nur die Schwärze und man sieht gar nichts vom Bildschirm. Ne?
Ja, stimmt. Ach. Stell dir vor, wir hätten sie gar nicht zu Gesicht bekommen, weil sie machen diesen Stromausfall und sobald man das Licht anmacht, ertragen sie es halt nicht und deswegen muss es immer ausbleiben.
Verbrennen,
und man hätte sie dann
Vampire
überhaupt nicht sehen können.
Das waren Vampire eigentlich.
Ja.
trotzdem festzustellen, dass sich irgendwie die Produktionsqualität verbessert hat. Also mir kommt es so vor, als ob die Kamera alles ein bisschen besser geworden wäre. Der Ton hat ein bisschen mehr Bass. Ein paar neue Linsen haben sie, glaube ich, bekommen. So eine neue handgehaltene Kamera. Das Licht war irgendwie besser. Mhm. Pyjamas plötzlich. Neelix hat einen neuen Blazer, was auch ganz gut ist, vielleicht mal nach 5 Jahren. Und sogar die Explosion fand ich auch diesmal ganz gelungen. Mhm. Aber im Prinzip ist mir das auch alles egal, wenn die Folge dann halt so ein bisschen ihr Potenzial verspielt.
Ja, ich fand auch das Dilemma... Also es hat mich schon zum Nachdenken gebracht über die Serie und was sie machen kann und was sie nicht machen kann. Und ich musste zurückdenken an Arturis aus der letzten Folge von der vierten Staffel, der unseren Blick ja darauf gelenkt hat, die Voyager, die fliegt da eigentlich rum und mischt sich in alles ein, ne, und wir müssen dann die Folgen ausbaden. Mhm. Das wurde ja schon angerissen. Und hier haben wir wieder so eine Situation, zumindest so, wie es sich mir dargestellt hat, kam mir das so vor wie eine, wir haben ja schon gesagt, eine nicht unrelevante politische Frage eigentlich. Ja. Ne? Also da sind Leute, die sind halt total abhängig von dieser Industrie, die schädlich für jemand anderen ist. Kann man von denen jetzt einfach verlangen oder sie mit Macht dazu zwingen, damit aufzuhören? Vielleicht. Was passiert jetzt mit Emk, ne? Also verhungert seine Familie. Wir wissen das nicht. Und
ist er sowieso in die Luft geflogen erstmal.
Ja, stimmt. Oh Gott. Ja, und das ist auf mehrere Weisen ein bisschen dünn. Einmal, weil Emk eben so ein Standardtyp ist, wie du ihn beschrieben hast, mit dem man eigentlich gar nicht Sympathie haben will und der auch, also das hätte es ein bisschen interessanter gemacht, wenn das halt ein vernünftiger Mensch gewesen wäre, mit dem man dann darüber hätte reden können.
Ja, ja. Dann wären wir wieder so verwirrt gewesen wie bei den Valkyrianern.
Ja, stimmt. Oh Gott, was ist richtig und was ist falsch? Was ist eigentlich vorgefallen? Ja, aber umso besser, ne? Ich möchte gerne so verwirrt werden. Und das wird man hier halt überhaupt nicht. Und worüber ich nachgedacht habe, ist halt, dass ein natürlich irgendwie diese Struktur, dass man ein Schiff hat, das an verschiedene Orte fliegt und dann da Abenteuer erlebt, zwingt einen dazu, halt immer so Lösungen zu finden, die eigentlich nur mit Einzelpersonen und ganz kurzen Einmischungen zu tun hat. Anders geht das ja nicht. Und wenn die halt nicht nur beobachten sollen, sondern auch irgendwie eingreifen oder ins Geschehen eingebunden sein sollen, dann läuft das immer darauf hinaus, die Voyager kommt dahin, hört sich von 2 Personen, ne, von diesen Millionen oder Milliarden, die da vielleicht involviert sind, die Story an und trifft dann eine Entscheidung, die da alles ändert. Ne, alles, die Jahrtausende alte Geschichte vielleicht von diesen Zivilisationen dort. Und halt ähnlich wie bei dieser, es war noch krasser bei den Borg und Spezies 8472, aber hier so in einem kleineren Maßstab, das trotzdem ganze Planeten irgendwie betrifft. Und eigentlich ist es ja eine Sache, wo man sich wünschen würde, da sollte eigentlich ganz viel Politik stattfinden. Ne? Man müsste halt gucken, wie sind diese Gesellschaften organisiert, was kann man tun, was für Versammlungen kann man einberufen, was für Organe gibt es da, in denen man das Anliegen vorbringen kann und was für Konsequenzen könnte es haben, wenn man jetzt plötzlich diesen Vortex schließt und also was. natürlich, ich verstehe, das kann nicht in einer Voyager-Folge abgehandelt werden, aber irgendwie hat mir Arturis ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das so locker hinzunehmen, was die Voyager da alles Krasses macht.
Ja, mir tun die Vortex-Wesen leid, die da vielleicht auch drin gewohnt haben.
Die Vortex-Propheten.
Oder die so eine Spezies, die sich jetzt von der Theta-Strahlung ernährt hat.
Mhm. Ja.
Tja, ich habe da auch, also ja. Das ist wirklich ein Problem von so einem Roadtrip.
Ja, und vielleicht deswegen halt auch, vielleicht deswegen eben in Deep Space Nine oder wie ich mir habe sagen lassen, in Babylon 5, vielleicht sind halt Raumstationen besser geeignet, um so politischere Geschichten zu erzählen, statt nur so Abenteuer und kurzfristige Einmischungen.
Ja. Ja, Lektionen sozusagen. Ne? Ja, ich habe noch ein schönes Zitat von Tuvok. Der hat einen ziemlich guten Spruch hier bekommen. Und zwar sagt er, dass the view from my quarters has been less than stellar.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Beste Wortwitz ist. Bin mir nicht mal sicher, ob das als Joke gemeint war, aber hey.
Sehr schön.
Ja. Okay, ich glaube, es ist Fazitzeit dann auch schon, ne? Ja, also so wie Arturis hast du mir jetzt auch nochmal die Augen geöffnet. Ich war ein bisschen geflasht von allem hier in dieser Folge. Ich war auf jeden Fall auch enttäuscht, wie schnell das abgefrühstückt war mit dem interessanten ersten Teil. Und diese Typen haben mich ein bisschen gelangweilt. Ja, es ist halt Potenzial, übliche Potenziale.
Das übliche Potenzial. Ich glaube, ich wäre so bei Mittel mit einem Plus für dann doch diese den guten Anfang, das Potenzial, die schönen Momente, zum Beispiel als die Crew meutert und sich weigert, Captain Janeway aufzugeben. Und was ich noch nicht erwähnt habe, was mir auch noch gut gefallen hat, es war mal wieder eine Folge, in der man alle gesehen hat. Ne? Alle waren irgendwie daran beteiligt.
Richtig.
Nicht nur Seven und Janeway, sondern alle hatten was zu tun. Man hat von allen was gesehen und ich hatte endlich mal wieder dieses Ensemble-Gefühl, ein bisschen mehr als sonst in letzter Zeit. Dafür Stimmt. das Plus.
Ich schließe mich an.
Der ist schön.
Gut, dann sage ich dieser Folge gute Nacht.
Gute Nacht.
Nighty Night. Bis zum nächsten Mal.